Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Headlines. Wir zwar sind in München, da hat sich seit letzter Woche einiges geändert. Da waren wir in den vergangenen Tagen noch etwas positiver. Neue Meldungen dazu. Kommt jetzt zu den Bayern, kommt da nicht. Alles dazu in der heutigen Folge. Außerdem blicken wir auch auf Max Eberl, denn der steht wohl gewaltig unter Druck bei den Bayern. Im Sommer gibt es einige wichtige Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Einige Stolpersteine, die auf ihn erwarten. Könnte es sein Aus beim FC Bayern sein? Auch dazu heute mehr. Und zum Schluss zwei mögliche Vertragsverlängerungen bei FC Bayern. Das Thema Verträge ist immer noch eine große Baustelle. Da könnte es jetzt bei zwei Spielern mehr Klarheit geben. Auch da blicken wir drauf. Mit an meiner Seite Virko und Sebastian. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Fangen wir an mit dem heißesten Thema der Woche, Florian Wirtz. In der vergangenen Folge Headlines waren wir da noch sehr positiv gestimmt. Da ging es eigentlich schon fast darum, dass man sich nur noch mit Leverkusen einig werden muss und zwischen Bayern und Wirtz eigentlich alles klar ist. Jetzt scheint es aber, Virko, als ob, alles andere als sicher ist, dass Wirtz nach München wechselt. Da gibt es jetzt einige andere Akteure, die sich mit eingeschaltet haben. Viel Unklarheit um den Spieler. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand um Wirtz?
Ja, du hast ja gerade im Intro gesagt, also das Wort Wahnsinn trifft definitiv zu. In der, ich nenne es jetzt mal schon Wirtz-Saga. Wer dachte, dass Harry Kane vor 2 Jahren irgendwie das Maximum an Transfernachrichten oder Transferwahnsinn sein kann, der, glaube ich, sollte sich bei Wirtz nochmal deutlich anschnallen. Es ging heiß her, also wir hatten ja in der Tat letzte Woche und auch ich muss zugeben, war letzte Woche ein bisschen optimistisch und gehypt, wo es hieß, Vorvertrag und fixe Zusage an die Bayern, dass es jetzt schnell gehen könnte. Insgeheim hat man auch schon so als Bayern-Fan gehofft, oder auch vor der Club-WM vielleicht noch, aber Pustekuchen, es ist halt nun mal bei so großen Transfers, dass da einfach viel passiert. Und es kam mit sehr, sehr viele Meldungen, also da macht jetzt keinen Sinn, jede einzelne quasi nochmal dran zu gehen, aber ganz grob, was ist passiert? Nachdem so wirklich alles Richtung FC Bayern aussah, kam auf einmal die Meldung, Man City ist noch mittendrin und hat Bayern ein Angebot vorgelegt. Guardiola kämpft und Wirtz, er möchte ihn unbedingt als De Bruyne-Nachfolger holen. Und dann auf einmal hieß es, die Familie Wirtz ist nach Manchester gereist, beziehungsweise nach England, hat sich dort mit den Verantwortlichen getroffen. Und das war natürlich schon nochmal ein Rieseneinschlag. Also es hat natürlich passt gar nicht im ersten Moment zu der Geschichte, Florian Wirtz hat einen Vorvertrag in München unterschrieben, was macht er dann da in England? Und als wäre es nicht schlimm genug, dass Man City da, sage ich mal, mitwirkt und anscheinend auch mit Leverkusen schon mündlich zugesagt hat, hey, wir zahlen die 150 Millionen Euro, kam dann irgendwie einen Tag später. Nein, die Familie Wirtz war nicht nur in Manchester vor Ort, sondern hat sich wohl auch mit Liverpool getroffen. Und das sind natürlich zwei europäische Schwergewichter, wo du sagst, puh, das ist jetzt, macht es in Bayern nicht einfach. Und deswegen ist es momentan gefühlt jeden Tag oder gefühlt stündlich kommen da neue Meldungen raus. Und was natürlich ein bisschen verrückt ist, wenn man auch bei uns so in die Community reinschaut, ist, dass sich die Meldungen so schnell überschlagen und teilweise eben auch inhaltlich widersprechen. Also es kam die Meldung auf, die Familie Wirtz ist nach England gereist. Dann hieß es, Florian Wirtz war dabei, er war nicht dabei. Dann ist ein Bild aufgetaucht vom Vater und der Mutter. Ihn hat man nicht gesehen. Dann auf einmal kam diese Liverpool-Meldung. Dann hieß es aus England, nein, er hat sich gar nicht mit Liverpool getroffen, aber die haben Interesse. Also man merkt, da werden jetzt sehr, sehr viele Informationen gestreut, sehr, sehr viele Parteien, Medien berichten drüber. Und wir alle wissen auch, wie gesagt, vom Harry Kane-Thema, sobald der englische Boulevard dabei ist, geht es zur Sache, gerade wenn solche Riesenvereine dabei sind. Und in München ist man sehr, sehr gelassen. Also in München, wir wissen alle, die letzten Monate waren die Verantwortlichen, gerade Uli Hoeneß, sehr, sehr redefreudig, was Florian Wirtz angeht. Und jetzt so seit 1-2 Wochen ist man relativ leise geworden und äußert sich dazu nicht. Max Eberl hat auf der PK vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt, er will sich davon nicht beeindrucken lassen oder er darf sich davon nicht beeindrucken lassen. Florian Wirtz spielt auf dem Bayer Leverkusen, er kann sich in England treffen, mit wem er will. Ja. Und interessant fand ich so, im Nebensatz hat er gesagt, wir kennen die Fakten. Ja, und das war jetzt keine Ansage in Form von, hey, beruhigt euch alle, der kommt zu uns. Aber er hat gesagt, wir kennen die Fakten, hat dann natürlich gleich wieder das Ganze entkräftet und gesagt, keiner weiß, was passieren wird. Und ich glaube, dass das in der Tat jetzt doch ein Kaugummi-Transfer werden könnte. Also Leverkusen will einfach da das Maximum rausholen und die Bayern wollen auch nicht zu viel zahlen. Und ich denke nicht, dass wir da einen schnellen Deal bekommen werden vor der Club-WM, sondern ich denke, dass wir uns da auf den Wahnsinn einstellen müssen, dass es da viele Meldungen geben wird und dass sich die leider teilweise auch widersprechen werden, weil da einfach verschiedene Infos gestreut werden von allen Seiten.
Ja, es scheint sehr, sehr kompliziert, auch ein bisschen undurchsichtig. Einerseits die Strategie von Wirtz, andererseits auch die Strategie von Bayern, der anderen Vereine, die auch mit in den Poker mitwirken, Sebastian. Weil vor wenigen Tagen konnte man eben von Namen wie Liverpool und Man City noch gar nichts lesen. Wie kommt es denn dazu, dass eben jetzt genau diese Vereine sich einschalten? Und lässt sich das erklären, was für eine Strategie da Wirtz verfolgt? Es wurde ihm nachgesagt, dass er nur zum FC Bayern München will. Jetzt scheint es ja so, als ob fast jeder Top-10-Club Europas irgendwie eine Option darstellt. Und er eben dann doch nicht nur so ausgewählte Adressen wie den FC Bayern und Real Madrid hat.
Ja, der Transfer wird halt schwer, weil es ein Drei-Parteien-Geschäft ist. Erstmal wäre es natürlich naiv zu denken, dass nur die Bayern jetzt an Wirtz dran sind. Wir wissen, es ist einer der besten Spieler in Europa, vor allem in seiner Altersklasse. Es wäre ja schon sehr einfach gewesen, wenn die Bayern das jetzt so schnell mal vor der Club-WM unter Dach und Fach bringen. Ich glaube, man darf auch nicht hoffen, dass es vor der Club-WM passiert. Ich denke auch, dass sich das wirklich sehr weit bis zum Ende des Transferfensters ziehen wird, einfach weil da so viele Parteien involviert sind. Dass die Engländer jetzt mal versuchen und den Markt ausloten, was man da überhaupt machen kann, ist ja irgendwie klar. Nochmal, der ist eine heiße Aktie. Gerade Man City braucht einen Nachfolger von Kevin De Bruyne. Das wäre, glaube ich, auch sportlich irgendwie reizvoll für Wirtz und auch für seine Eltern, weil man da wüsste, das ist genau der Platz, den ich da hätte im Mittelfeld. Wir wissen ja auch bei Bayern, wenn Wirtz dann kommt und man hat schon Musiala da, braucht es vielleicht sogar eine Systemänderung, da weiß man nicht, stehen die sich vielleicht auf den Füßen. Das heißt, die klarere Situation würde er eigentlich bei Man City vorfinden, was das Sportliche angeht, und es wäre natürlich auch eine reizvolle Aufgabe. Wahrscheinlich schaffen die es noch in die Champions League, und dann wär's ja auch irgendwie finanziell nicht so, dass er da weniger hätte, weil wir wissen auch, die Scheichsituation bei Man City ist ja auch so, dass die mit den Gehältern mithalten können, die die Bayern zahlen. Also bei Liverpool ist es jetzt auch so, die haben natürlich einen Höhenflug, sind jetzt Meister geworden, wollen natürlich auch ausbauen und fühlen da, glaube ich, mal vor, was da so los ist. Dann gibt es noch die Partei von Wirtz selber, beziehungsweise von seinen Eltern. Die wären ja auch doof, wenn sie jetzt einfach blind bei den Bayern unterschreiben würden, ohne jetzt mal zu schauen, wie ist eigentlich der Marktwert, was können wir woanders verlangen, was bieten die anderen an. Da finde ich, ist es auch legitim, dass sie sich das anhören. Es ist schon interessant, dass der Flug so öffentlich geworden ist. Da war ja wohl ein Bildreporter auch am Flughafen, obwohl man ja schon versucht hat, über Umwege dahin zu fliegen. Die sind nicht direkt nach Manchester geflogen, sind auch nicht von Köln geflogen, sondern von Maastricht. Da hat man schon einerseits versucht, das geheim zu halten, aber dann steht halt doch der Bildreporter da. Das heißt, irgendwer muss ja da was verraten haben. Und ich glaube auch, dass die Wirtseltern oder der Wirtsvater da auch nicht das große Problem damit haben, weil wenn jetzt Wirts teurer wird oder ein höheres Gehalt fordern kann, dann ist es ja nur gut für ihn. Und vielleicht springt ja auch noch eine schöne Beraterprovision raus. Da muss er ja auch sehen, dass er da gut verhandelt. Und die letzte Position hat natürlich Leverkusen. Und da wissen die ja auch, dass sie nicht unbedingt zu den Bayern verkaufen wollen. Das heißt, wenn sie es Leverkusen aussuchen könnte, wenn sie Simon Rolfes aussuchen könnte oder Caro aussuchen könnte, dann würden sie auch gerne nach England verkaufen. Ich denke auch, dass die englischen Vereine die interessanten sein werden. Real Madrid hätte das vielleicht finanziell noch geschafft, aber da sehen wir jetzt gerade, dass sie sich um andere Spieler kümmern. Anscheinend ist das Verhältnis zwischen Alonso, der jetzt wahrscheinlich Realtrainer wird, und Wirtz gar nicht mehr so gut. Das heißt, wahrscheinlich wird die Premier League der größte Konkurrent sein. Leverkusen tut da bestimmt alles, dass man nochmal ein anderes Angebot rankriegt. Man hat ja auch gehört, die Bayern wollen eigentlich nur 100 Millionen erstmal bieten. Und da tut es natürlich für die Leverkusener Seite gut, wenn man jetzt hört, Manchester City ist einfach bereit, die 150 Millionen zu zahlen. Was vielleicht in Realität auch nicht so ist, aber das bringt natürlich Leverkusen in eine bessere Verhandlungsposition. Und nochmal, die Wirtseltern haben ja auch keinen Nachteil davon, wenn Wirts teurer wird. Und insofern ist es für mich auch ganz klar, dass man da vielleicht zu den Eltern gesagt hat, komm, flieg doch da mal hin, hör es dir doch mal an. Ist ja auch gut für euch, wenn es nicht so schnell geht. Also ich glaube, das sind diese drei Positionen. Leverkusen wird sehr, sehr hart feilschen, wird sehr, sehr hart verhandeln, haben sie eigentlich immer gemacht. Ich denke da zurück an den Havertz-Transfer, der ja dann auch gut über 100 Millionen eingebracht hat. Da ist man auch ziemlich hart geblieben. Und ich denke, wird auch der Plan sein jetzt bei Wirtz. Und da tut es ihm gut, wenn man da noch andere Interessenten auf dem Zettel hat.
Ich kann nur noch mal festhalten, alles sehr, sehr kompliziert. Wie sieht da eure Gefühlslage aus? rund ums Thema Wirtz. Wir haben auch bei Instagram und bei Facebook reingehört. Da ja, scheint die Stimmung in den Kommentaren, in den Reaktionen ein bisschen zu kippen. Da sind schon einige der Haltung, dass wenn Wirtz doch nicht nur zum FC Bayern München wechseln will, da auch die Bayern-Bosse einfach den Fokus von weglegen sollten und sich um andere Spielertransfers kümmern sollten. Da sind wir auch schon beim Stichwort des zweiten Thema. Und zwar Bayern-Bosse, Pläne für den Sommer, einige Aufgaben, die zu erledigen sind. Und da ganz im Fokus steht natürlich kein geringerer als Max Eberl als Sportvorstand, der da natürlich ja einiges an Aufgaben zu bewältigen hat. Parallel läuft dann auch irgendwo noch die Club-WM. Alles sehr schwer. Jetzt sind die Wochenmeldungen rausgekommen, Virko, dass die Bayern-Bosse wohl eine klare Forderung an Max Eberl stellen, da die Erwartungshaltung auch in gewisser Weise hoch ist. Worum geht's da genau?
Ja, diese Woche am Montag war ja Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern und wie üblich bei der Sitzung berichtet der Vorstand eben vom Sportvorstand Max Eberl über die aktuellen Themen und jetzt kurz vor der Transferperiode ging es wohl auch um die Frage, was genau ist der Stand bei den Spielern, wie sieht der Finanzierungsplan aus, wen hat man auf der Liste, wie laufen die Gespräche, wer ist Verkaufskandidat, also alles, was dazugehört, was wir auch uns so immer schön diskutieren, wird natürlich auch im internen Kreis intensiv besprochen und da kam dann aus den lokalen Medien aus München heraus die Meldung, dass Eberl durchaus kritisch betrachtet wird beim FC Bayern. Das heißt, er ist jetzt seit einem Jahr da, das ist bei Weitem nicht viel. Also er hat aber doch jetzt Zeit gehabt, sich, sage ich mal, einzuleben, sich zurechtzufinden und die Bosse, die Verantwortlichen, die Oberbosse, so kann man sie ja nennen, haben ganz klare Ziele formuliert. Das eine ist Gehaltsreduktion, also es gab ja die vielen Verlängerungen, die auch sehr kostspielig waren, da hat man das nicht einhalten können, was aber auch vollkommen utopisch war, wenn man mich fragt, du kannst nicht Topstars zu niedrigen Preisen verlängern, also da würde ich mit Vorwürfen, wäre ich etwas zurückhaltend Richtung Eberl. Aber es gibt andere Spiele wie Sané, Aubameyang, über die auch noch sprechen werden und andere Themen, wo er quasi Gehalt einsparen kann oder muss. Und genau das ist jetzt ein Thema. Also er muss die offenen Verlängerungen deutlich günstiger abschließen beziehungsweise zu besseren Konditionen, als man es mit den Topstars gemacht hat. Und das zweite Thema, das geht Hand in Hand mit Gehalt einsparen, ist einfach von Spielern, die in den sportlichen Planungen von Kompanie keine Rolle spielen, dass die einfach von der Gehaltsliste gestrichen werden. Und das ist natürlich auch ein großes Thema. Wir wissen alle, der Bayern-Kader ist relativ groß, gerade so im Mittelfeld. Da kommt jetzt auch noch ein Tom Bischoff hinzu. Dann hast du einen Palinha, der kaum gespielt hat, unzufrieden ist. Du hast einen Goretzka, der ja schon seit gefühlt 3 Jahren Verkaufskandidat ist, die beide gutes Geld verdienen. Also du hast da sehr, sehr viele Spiele, die du da einfach, sag ich mal, verkaufen willst und musst. Und da muss Eberl einfach liefern. Also er muss jetzt wirklich Käufer finden. Er muss vielleicht auch Spieler, die nicht unbedingt gehen wollen, motivieren zum Gehen. Und das wird nicht einfach, weil, wie gesagt, die Spieler haben laufende Verträge. Wenn jemand sagt, er möchte nicht gehen, dann kann er seinen Vertrag aussitzen. Und wenn jemand seinen Vertrag aussitzt, wissen wir auch alle, was passieren kann. Er geht ablösefrei. Das heißt, du generierst keine Einnahmen. Und natürlich können die Bayern mit Zähne knirschen und wenn sie irgendwie ihren letzten Taler zusammenkratzen und alle das ins Boot holen, den wird es dann Transfer stemmen, das glaube ich auch. Aber natürlich würden die Verantwortlichen gerne die Neuzugänge zum Teil auch durch Verkäufe wieder reamortisieren. Das ist ja der Klassiker in München, dass man durch Verkäufe Neuzugänge auch finanziert. Und da ist Eberl gefragt. Also er muss sozusagen durch die Verkäufe auch den finanziellen Weg für den Wirtsdeal ein Stück weit ebnen bzw. leichter machen. Und das ist schon ein dickes Brett, muss man ganz klar sagen. Also es gibt auch schon, die Vorgänger von ihm haben es nicht geschafft, die Verkaufskandidaten wie Gnabry und Co. gewinnbringend zu veräußern, überhaupt zu veräußern. Und warum sollte das Eberl jetzt einfach so schaffen? Also da hat er schon nochmal ein Brett vor sich, das er da durchbohren muss.
Sehr kompliziertes Thema. Fakt ist ja auch, das ist so der erste richtige Transfersommer, wo Max Eberl ja überhaupt erst von Beginn an angreifen kann, wo er sich unter Beweis stellen kann. Sebastian, wenn wir jetzt über die Chancen und Risiken reden eines Bayern Sportvorstands, was sind denn so die Risiken, die ihn im Sommer erwarten und was könnte denn so die ganz große Chance sein, damit Max Eberl ein Statement setzt und sagt, okay, ich habe jetzt was geschafft, was meine Vorgänger nicht geschafft haben und deshalb bleibe ich fest im Sattel beim FC Bayern.
Ja, die ganz große Aufgabe wird halt für ihn sein, Spieler zu verkaufen, um den Wirtstransfer dann finanzieren zu können. Ich glaube, es wird gar nicht so viel drum gehen, jetzt die neuen Superstars zu finden, sondern es wird sich jetzt erstmal alles auf Wirtz konzentrieren. Ich glaube, bei Tah sieht es ganz gut aus. Da hat man dann schon einen stabilen Spieler für die Abwehr. Und dann wird es für ihn hauptsächlich darum gehen, Spieler zu verkaufen, um da Gelder ranzuschaffen. Und ich glaube, da können halt die großen Stolpersteine liegen, weil es halt wirklich schwer ist, bei vielen Kandidaten da einen Markt zu kriegen oder die zu guten Preisen zu verkaufen. Also wir haben ja ein paar Kandidaten. Man hört ja jetzt auch zum Beispiel, dass Min-Jae Kim ein Verkaufskandidat sein soll. Den hat man für 50 Millionen rund gekauft. Man wäre jetzt wohl mit 35 bis 30 Millionen zufrieden, was ja dann auch irgendwie so dem Buchwert entsprechen würde. Also der ist ja jetzt auch schon das zweite Jahr da gewesen. Da finde ich, das wäre ein Abschlag, den man sich dann so auch leisten könnte. Aber wer greift da jetzt zu? Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in Italien einen Markt gibt, weil er ja da seinen großen Durchbruch hatte und dass man da in guter Erinnerung hat. Da redet man ja zum Beispiel über Juventus. Vielleicht ist Napoli auch nochmal interessiert an der Rückholaktion oder so. Aber ich glaube, da wird es wichtig sein, Lösungen zu finden. Genauso so ein Saragossa, da weiß man jetzt, der hat keine Zukunft in München. Da geht es jetzt darum, verkauft man den an Osasuna, wo er jetzt hin verliehen ist, oder findet sich da jemand anderes, wahrscheinlich in Spanien. Und da gibt es halt so ein paar Namen. Ich denke auch, dass man dieses Jahr vielleicht schon bei Alexander Nübel schauen kann. Kriegt man den von der Gehaltsliste? Weil ich glaube nicht, dass die Bayern letztendlich ihn dann doch als den neuer Nachfolger sehen, und dann, warum ihn dann nicht zu Geld machen. Da gibt es so ein paar Spieler, wo Eberl jetzt schon schauen muss, dass er da Geld reinkriegt. Oder ein Sacha Boué genauso. Wir wissen, der war nicht billig, ist da um für 30 Millionen gekommen. Ich glaube, es wird auch keiner sich finden, der dann nochmal diese 30 zahlt. Aber geht man da vielleicht mit 20 raus, schafft man sogar 25. Und so muss ich nach und nach halt die Ablöse für Wirtz läppern. Ich glaube, man darf da nicht naiv rechnen und denken, ja, wir müssen 100 Millionen einnehmen. Es müssen wahrscheinlich sogar eher 120, 130, 140 werden. Und da muss er halt einfach schauen, dass er Lösungen findet. Ich glaube, die große Gefahr wird sein, Weko hat es ja schon gesagt, er ist angeschossen, die Oberbosse sehen ihn wohl relativ kritisch, und ich glaube, dass es für ihn die schwierigste Situation ist, dass er halt dann am Ende vielleicht für den dann vielleicht gescheiterten Wirtstransfer zum Sündenbock gemacht wird, wenn man dann sagt, naja, wir hatten ja gar nicht die Gelder, um dann den Wirtstransfer klarzumachen. Und ich glaube, Hoeneß und Rummenigge sind halt sehr offensiv rausgegangen in diese ganze Wirtsgeschichte. Wir wissen ja, dass es da schon seit Monaten sehr offensive Äußerungen gibt. Ich glaube oder habe das Gefühl, wenn es dann am Ende nicht funktioniert und er schließt sich einem anderen Club an, dann wird man halt sagen, naja, Eberl hat es nicht hingekriegt. Was natürlich dann nur so halb stimmen würde, weil die anderen waren ja da auch sehr involviert. Aber ich glaube, die Gefahr ist für ihn schon, dass wenn der Wirtstransfer funktioniert, dann werden sich Hoeneß, Rummenigge und die alten Silberrücken das ans Revers heften. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird man halt sagen, naja, Eberl hat es nicht geschafft. Also da muss er jetzt halt schauen, da muss er halt auch einfach liefern. Ich glaube, vor allem halt auf der Verkaufsseite.
Bleibt natürlich sehr spannend. Alle Neuigkeiten dazu findet ihr natürlich auch auf fcbinside.de und in der fcbinside-App, die auch seit dieser Woche nochmal ein neues Update mit Newsfeed hat, könnt ihr euch gerne anschauen. Da könnt ihr ganz praktisch durch die News des Tages rund um den FC Bayern München durchswipen und da eben immer up to date bleiben. Ansonsten das letzte Thema des Tages, auch ein sehr wichtiges, geht es noch um die Zukunft von zwei Spielern, die vorhin so nebenher gefallen sind. Virgo, da geht es um Sané und Upamecano. Lass uns mal mit Sané reinstarten. Einem Namen, wo es ja immer noch nicht sicher ist, ob er jetzt in München bleibt, nicht bleibt. Da gibt es jetzt erste Meldungen mit einer Tendenz. Müssen die Bayern da auf der Position wen Neues suchen, oder ja, bleibt Sané langfristig in München?
Ja, bei Sané ist es so, dass jetzt das Ultimatum einfach abläuft. Also wir haben ja vorher auch schon, glaube ich, in den letzten Folgen darüber berichtet, zumindest bei uns auch auf der Seite, dass die Bayern dem Spieler gesagt haben, hör zu, Saisonende ist da, wir wollen jetzt bis zum Saisonende Hoffenheim Spiel Klarheit, eine Entscheidung von dir haben. Und wir sind jetzt am Saisonende. Die Bayern spielen jetzt gegen Hoffenheim und die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. Die Bayern müssen aber wissen, wie es da weitergeht. Und die Zeichen stehen auf Abschied. Also die Zeichen stehen nicht so, als würde es weitergehen. Warum? Weil einfach die Gespräche, die es mit dem neuen Berater Pini Zahavi gab, keine Einigung gebracht haben. Also man hat gehört und auch gelesen, dass die Sané-Seite, also Zahavi, ein Gegenangebot unterbreitet hat. Da ging es gar nicht darum, dass man viel mehr Gehalt will, sondern es ging eher um die Struktur. Das heißt, das Fixgehalt, das die Bayern so bei 9-10 angesiedelt haben, hat er nach oben geschraubt auf ungefähr 12 Millionen. Und den variablen Teil, also das, was quasi nicht gesichert ist, hat er runtergesetzt, was schon mal dem Bayern-Boss nicht gefallen hat. Und dann das wahrscheinlich größere Problem ist das Thema Handgeld. Sané ist ja quasi dann ab 1.7. wäre Free Agent, also ohne Vertrag. Und es ist üblich, dass Spieler, wo der Vertrag ausläuft, ein Handgeld bekommen, haben Musiala und Davis zum Beispiel bekommen. Und das wollen die Bayern Sané nicht geben, weil sie sagen, hey, wir hatten das vereinbart, ein Dreijahresvertrag, kein Handgeld, das und das Gehalt. Und da bewegen sie sich einfach nicht. Und Max Eberl hat es auch vor dem Hoffenheim-Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, der Spieler kennt unsere Voraussetzungen, wir warten auf eine Entscheidung und hoffen, dass er bei uns bleibt. am Ende nochmal gesagt, er hofft, dass er bei uns bleibt. Aber die Kernbotschaft für mich ist, er kennt die Voraussetzungen und wir warten auf die Entscheidung. Von da gesehen liegt der Ball nicht bei den Bayern, sondern bei Sané. Und der hat jetzt gepokert durch den Beraterwechsel. Er hat es probiert, nochmal kurz vor der Ziellinie mehr rauszuholen. Jetzt ist die Frage, hat er sich verpokert und sagt, okay, mehr Culpa, ich nehme das an, was auf dem Tisch liegt. Die Option hat er immer noch, da haben die Bayern nicht die Tür zugeschlossen. Dann wissen wir auch, in der Vergangenheit war das anders bei anderen Spielern, hat man Angebote auch zurückgezogen öffentlich. Oder sagt er, nee, ich ziehe es durch, ich teste den Markt und ich lasse Harvey arbeiten und finde einen Verein in England. Wir wissen auch, wir haben diese Woche auch oft gelesen und geschrieben, sein privater Lebensmittelpunkt ist nicht nur in München, sondern auch London. Da lebt seine Frau mit seinen Kindern und das heißt, London hat schon mal nochmal einen anderen Reiz für ihn, nicht nur sportlich, sondern eben auch privat. Und da ist nicht ausgeschlossen, dass er wirklich dann für vielleicht ein bisschen weniger Gehalt, aber mit Handgeld irgendwo in London unterschreibt, damit er eben Sportliches und Familiäres zusammenbringen kann. Das muss er jetzt entscheiden. Das liegt jetzt bei ihm, das liegt nicht mehr beim FC Bayern. Ich hoffe nur für alle Beteiligten, gerade auch für die Verantwortlichen, dass jetzt die Entscheidung fällt und dass dieser zähe Poker jetzt dann quasi dann dem Ende zuneigt, dass auch die Bayern wissen können, okay, haben wir einen auf dem Flügel oder müssen wir uns dann nochmal umschauen und ich denke mal, dass jetzt das in den kommenden Tagen definitiv vor der Club-WM entscheiden wird, ob es und wie es mit Sané in München weitergeht.
Ja, kommenden Stunden oder die kommenden Tage eben könnten da für Klarheit sorgen bei Sané. Sehr wichtig, genauso wichtig auch bei Dayot Upamecano, Sebastian. Da gab es mal Gespräche, dann wurde es wieder ein bisschen kälter, jetzt soll wohl da wieder auch ein bisschen Fahrt reingekommen sein. Sieht es bei ihm besser aus oder droht den Bayern auch hier einen Verlust?
Es klang ja erstmal ein bisschen negativ. Es gab dann Meldungen, Upamecano wünscht sich eigentlich so das doppelte Gehalt, was natürlich genau gegen die Aufgaben von Max Eberl dann läuft. Jetzt hört sich's wieder positiver an. Eberl hat gesagt, man sei in guten Gesprächen. Es gab auch Meldungen, dass die Gespräche gut laufen. Es ist halt eine interessante Situation jetzt, weil es nächstes Jahr halt auch wieder so sein könnte, dass er dann droht, ablösefrei zu gehen. Und da muss man eigentlich jetzt spätestens in dieser Saison, am besten jetzt schon in der Transferperiode, halt dann eine Verlängerung hinkriegen. Sonst ist man wieder in dieser Situation, in der man jetzt zum Beispiel bei Leroy Sané ist. Ich glaube, Upamecano könnte ein ganz interessanter Fall werden für den Transfermarkt, weil er eben auch noch einiges wert ist. Und ich glaube, es gibt mögliche Interessenten. Da könnte sich Eberl halt dann schon überlegen, wenn man jetzt einen Minjik Kim nicht los wird, schaut man dann, dass man Upamecano zu Geld macht. Da soll PSG ja eigentlich schon seit Jahren interessiert sein. Französischer Nationalverteidiger ist natürlich für die interessant. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, wir wollen Jonathan Tah zu unserem Abwehrchef machen und hat dann vielleicht auch einen Stanisic, der neben ihm spielen kann, dann muss man vielleicht auch überlegen, ob man jetzt einen Deal macht und für Upamecano vielleicht 40, vielleicht 50 Millionen kriegt und dann würde man damit halt auch schon einen guten Teil des Wirtstransfers refinanzieren können. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern sehr, sehr bemüht sein werden, das nicht wieder bis weit in die nächste Saison laufen zu lassen, sondern da vielleicht diesmal einmal eine schnelle Lösung zu kriegen, um sich dann auf eine gute Planungsposition zu bringen, gerade für die Defensive, die ja schon auch irgendwie eine Baustelle ist dieses Jahr beim Bayern. Also ich glaube, da könnte es noch interessant werden und vielleicht sogar schnell interessant werden, was die Verlängerung von Upamecano angeht oder dann halt vielleicht sogar einen möglichen Transfer.
Der Transfersommer hat es definitiv in sich, obwohl er noch gar nicht so richtig angefangen hat. Jetzt ist ja die Bundesliga-Saison mit dem Spiel gegen Hoffenheim zum Ende gekommen. Danach geht es zur Club-WM, aber auch zwischendrin und nach der Club-WM wird wahrscheinlich nochmal einiges passieren. Auch dazu halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, auch in der kommenden Woche wieder in einer neuen Folge Headlines. Bis dahin blicken wir natürlich gespannt auf die ganzen Entwicklungen, auf die Meisterfeier am Wochenende und schauen, ob es dann eben kommenden Freitag wieder mehr Klarheit gibt, egal ob bei Wirtz oder eben bei Namen wie Sané und Upamecano. Bis dahin verabschieden wir uns, sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und sehen uns dann, wie bereits erwähnt, in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Servus.